NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. April 1882. Der Todestag des amerikanischen Philosophen und Schriftstellers Ralph Waldo Emerson.
Ein Weckruf ertönt allmorgendlich in Millionen deutschen Schlafzimmern und löst sogleich ein aufschwungförderndes Wachstumsprogramm aus, das da lautet: Aufstehen, anziehen, arbeiten.
Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt.
Auch sonst ist Arbeiten angesagt. Arbeiten an sich selbst. Denn da geht ja immer noch was. Noch schlanker, noch schöner, noch aktiver, noch fitter, noch wettbewerbsfähiger. Der Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz diagnostiziert,
dass es in der Bevölkerung ein neues Bedürfnis gibt nach einer veränderten Lebensweise.
Zeit für einen Weckruf ganz anderer Art.
Wer ein Mensch sein will, der muss Nonkonformist sein.
Inspiriert von Ralph Waldo Emerson, geboren 1803 in Boston, Philosoph und Schriftsteller.
Wir schulden den Menschen höheren Beistand als Arbeit, Nahrung und Geld. Wir schulden den Menschen den Menschen. Wenn der Mensch heute weithin krank ist, behindert, verzagt, vereinsamt, so deshalb, weil ihm so viel von seiner Natur widerrechtlich vorenthalten ist.
Die weiteren Mitwirkenden: Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität in Frankfurt.
Emerson hat seinen Zuhörern gezeigt und das Gefühl gegeben, dass ihr Leben, selbst wenn es sich im Alltag ganz konformistisch anfühlt, doch von Bedeutung durchdrungen sein kann, wenn man nur den Blick dafür entwickelt.
Und die Philosophin Ariadne von Schirach.
Emerson war ein Anwalt der Selbstständigkeit, der inneren und der äußeren Selbstständigkeit und gleichzeitig der Schönheit des menschlichen Geistes.
Der meiste Schatten in unserem Leben rührt daher, dass wir uns selbst in der Sonne stehen.
Ich denke, dass die Welt immer so anfängt, dass jeder Mensch in eine bestimmte Zeit, in eine bestimmte Kultur, in eine bestimmte Familie reingeboren wird. Und dort erstmal lernen muss, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Das könnte man das erste Ich nennen. Das erste Ich macht, was man halt so macht.
Genau das macht auch Ralph Waldo Emerson. Über Generationen hinweg hat die Familie puritanische Geistliche hervorgebracht und so ist auch sein Weg vorgezeichnet. Emerson besucht das Harvard College und wird Pfarrer in Boston. Doch in ihm meldet sich noch eine andere Stimme.
Er hat von früher Kindheit an und besonders dann in seiner Pubertät das Gefühl gehabt, er ist eigentlich zu höherem Berufen, er ist eigentlich dazu auserwählt, ein großer Mann zu werden. Und gleichzeitig haben seine Studienleistungen dem überhaupt nicht entsprochen. Das war, glaube ich, für ihn eine prägende Erfahrung, weil sich seine Philosophie dann sehr stark damit beschäftigt, wie schaffe ich das denn, an mein eigenes Potenzial heranzukommen.
Als Pfarrer gerät er schon bald in Konflikt mit der Kirche. Emerson will das Abendmahlritual nicht mehr durchführen, hält es für überholt und bedeutungsleer. Und nicht nur das. Der junge Geistliche bemerkt, dass die Dogmen und Lehrsätze der Theologen nicht zu seinem freien Denken passen. Nach wenigen Jahren gibt er sein Pfarramt auf.
Im Grunde war es für ihn ein Befreiungsschlag. Für ihn hatte Glauben immer etwas mit dem Individuellen zu tun, mit dem persönlichen Verhältnis zu Gott. Und die Kirche als Tradition und als Institution war etwas, das für den wahren Glauben total abträglich schien für ihn.
Lasst allen Konformismus fahren und zeigt den Menschen einen Gott aus erster Hand.
Appelliert er Jahre später in einer Rede in Cambridge an die versammelten Theologiestudenten.
Seht vor allem zu, dass Modeerscheinungen, Gewohnheiten, Autoritäten, Vergnügen und Geld euch nicht blenden und am rechten Sehen hindern, sondern lebt im Angesicht und in der Obhut des unendlichen Geistes. Traut eurem eigenen Herzen, dann werdet ihr mehr Vertrauen zu anderen Menschen gewinnen.
Jeder erwachsene Mensch und jeder mündige Mensch hat die Pflicht und die Möglichkeit, die Regeln seiner Zeit zu hinterfragen. Und da verbindet sich Emerson zum Beispiel mit Kant und der Aufklärung, der sagte, ja, wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Diese Denklinie, dass man in irgendwelche Verhältnisse geworfen wird und als erwachsener Mensch nochmal selber über alles nachdenken muss, das zieht sich wirklich durch die Jahrtausende.
Denken wir also kurz nach über unsere Verhältnisse.
Was ist jetzt bei uns das, was man gerade so macht?
Ariadne von Schirach hat in ihrem Buch »Du sollst nicht funktionieren« ihr Unbehagen beschrieben, dass etwas nicht stimmt, ganz und gar nicht stimmt.
Es fängt vielleicht erstmal damit an, dass wir in einer Zeit leben, in der die Welt ökonomisiert wird. Das bedeutet, dass nicht nur Dinge und dann auch die Natur, sondern auch das Soziale mehr und mehr zu einer Ware wird.
Zu konsumieren ist oberste Bürgerpflicht und der Wachstumsglaube zum Dogma geworden, dem alles untergeordnet zu sein scheint. Die Gesetze des Marktes durchdringen immer mehr Lebensbereiche. Der ökonomischen Logik folgend macht sich der Mensch selbst zum Produkt.
Wir verkaufen Dinge über ihre Verpackung und nicht mehr über das, was sie für uns sind oder ob wir sie brauchen können. Und wenn ein Mensch sich zum Produkt macht, dann ist es für ihn auch leicht, nur noch die Verpackung zu verkaufen. Jemand wie Amazon hat auch darüber nachgedacht, was es heißt, an sich selbst zu arbeiten oder sich selbst zu festigen. Nur das war eine innere Festigkeit. Und irgendwie ist im Laufe des Jahrhunderts diese Arbeit an sich von innen nach außen gewandert. Und deshalb sieht alles immer schöner aus und fühlt sich immer schrecklicher an.
Mit 29 Jahren begibt sich Ralph Waldo Emerson auf eine Europareise. Keine einfache Zeit für den jungen Mann. Sein Pfarramt hat er gerade aufgegeben. Nun muss er auch noch mit dem frühen Verlust seiner ersten Frau klarkommen, die nach nur anderthalb Ehejahren gestorben ist.
Er hat sich Museen angesehen, er hat sich die Ruinen Roms angesehen. Er hat das alles aufgesogen und das war für ihn eine sehr intensive Erfahrung. Aber es war eine Erfahrung auch der Bestätigung. Der Bestätigung nämlich dessen, dass die große Kultur in Europa liegt. Und dass es Aufgabe von amerikanischen Intellektuellen sein wird, sich das anzuverwandeln.
Nach seiner Rückkehr beschließt er fortan, als Vortragsreisender sein Geld zu verdienen. Verfügt er doch über besonderes rhetorisches Talent. Schon als Student hat der kluge Kopf einen Preis für die freie Rede bekommen. Und so beginnt Emerson, seine Botschaften an einen interessierten Zuhörerkreis zu adressieren.
Der Mensch ist zaghaft, als müsste er sich dauernd für sein Leben entschuldigen. Er geht nicht mehr aufrecht und wagt nicht mehr zu sagen, ich denke, ich bin, sondern er zitiert irgendeinen Heiligen oder Weisen. Jeder Grashalm und jede blühende Rose beschämen ihn.
Seine Vortragskunst ist eine ganz bestimmte Ästhetik, die darauf abzielt, das Publikum zu inspirieren. Insofern waren seine Reden davon gekennzeichnet, dass da immer vorne eine Art Prophet stand.
Die Rosen unter meinem Fenster berufen sich nicht auf frühere oder bessere Rosen. Sie sind, was sie sind, und sie existieren mit Gott. Heute. Sie kennen keine Zeit. Sie sind einfach Rosen. Vollkommen in jedem Augenblick ihres Daseins.
Die Art und Weise, wie er diesen Inspirationseffekt bei seinen Zuhörern erreicht hat, war, indem er Dinge miteinander in Verbindung gesetzt hat, die eigentlich nicht offensichtlich miteinander in Verbindung stehen. Das hatte zu tun mit Beobachtungen von Natur, Beobachtungen von kulturellen Alltäglichkeiten, die auf einmal als Teil eines universellen Gesetzes erscheinen.
Nur der Mensch muss immer aufschieben und erinnern. Er allein lebt nicht in der Gegenwart, sondern klagt mit rückwärtsgewandten Augen oder er stellt sich, die ihn umgebenden Schätze nicht achtend, auf die Zehenspitzen, um die Zukunft zu erspähen. Er kann nicht eher glücklich und stark sein, als bis er auch mit der Natur in der Gegenwart lebt, jenseits der Zeit.
Die Natur ist auch das Thema eines seiner Hauptwerke, mit dem Emerson 1836 auf sich aufmerksam macht. Er wird in der kleinen Stadt Concord nahe Boston heimisch und entdeckt auf seinen Streifzügen die umliegende Landschaft. Weite Maisfelder, alte Eichen und Birken, einen wilden Fluss. In der Natur sieht Emerson das göttliche Prinzip wirken. Dort draußen geht die Seele des Menschen ein in die Allseele, wie er das Göttliche nennt.
Siehe, so spricht die Seele. Ich bin hineingeboren in den großen, universalen Geist. Ich bin empfänglich für die große Seele. Und deshalb überschaue ich Sonne und Sterne und fühle, dass sie schöne Zufälle und Wirkungen sind, die wechseln und vergehen. Mehr und mehr dringen die Wogen der immerwährenden Natur in mich ein und ich öffne mich und werde allgemein menschlich in meinen Erwägungen und Handlungen. So gelange ich dahin, in Gedanken zu leben und mit Kräften zu wirken, die unsterblich sind.
Ich denke, dass die Spiritualität, von der Emerson spricht, etwas ist, was wir vielleicht am allermeisten brauchen im 21. Jahrhundert. Denn was uns verbindet mit der Natur, ist unsere Lebendigkeit. Wir brauchen so etwas wie eine Solidarität des Lebendigen. Das bedeutet, wir sind in der Globalisierung und in den globalen Migrationsbewegungen mit so viel Fremdem und Anderem konfrontiert, dass es uns leicht fällt zu vergessen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind.
Emerson ist auch politisch engagiert, spricht sich gegen die Sklaverei und die Todesstrafe aus und setzt sich für die Gleichberechtigung der Frau ein. Inzwischen hat der Philosoph ein zweites Mal geheiratet und in Concord eine Gruppe von gleichgesinnten Intellektuellen mitbegründet, die sich Transzendentalisten nennen. Ihre Kernbotschaft?
dass jedes Individuum Zugang hat zu einem größeren spirituellen Ganzen, was der gesamten Welt zugrunde liegt und was die gesamte Welt durchströmt. Und diese individuelle Zugehörigkeit zu diesem großen Zusammenhang muss allerdings gewonnen werden. Sie muss ganz praktisch erreicht werden, indem man sich losmacht von einer zunehmend als konformistisch wahrgenommenen modernen Gesellschaft.
In einem seiner späteren Texte widmet sich Emerson dann ausdrücklich den Themen Selbstvertrauen und Selbstständigkeit. Er rückt das Individuum in den Vordergrund, zielt aber nicht auf den eigennützigen Ego-Trip, vielmehr ermuntert er den Menschen dazu, seine inneren seelischen Regungen und Ideen zu erforschen. Ziel ist es, das bisherige Selbst, das sich an Konventionen und Traditionen oder auch an materialistische Dinge klammert, zu überwinden und Teil einer universellen Ordnung zu werden.
Die Kraft, die dem Menschen innewohnt, ist einmalig in der Natur und niemand weiß, was er leisten kann, auch er selbst nicht, wenn er sie nicht erprobt. Gott will sein Werk nicht durch Feiglinge offenbaren. Vertrau dir selbst.
So erinnert uns der amerikanische Philosoph, der heute vor 135 Jahren gestorben ist, vor allem an die Frage, ob all das, was wir hier treiben, noch etwas zu tun hat mit unseren inneren Wünschen, ob es der menschlichen Natur wirklich entspricht.
Es ist ja wahnsinnig leicht, sich selber aus den Augen zu verlieren, sich abhanden zu kommen. Und wir leben wirklich in einer Zeit, in der es wahnsinnig viele Ablenkungen gibt.
Bemerkt die Philosophin Ariadne von Schirach.
Also eine Figur der Besinnung ist der Tod. Das ist ein perspektivischer Trick. Ja, also man kann manchmal gar nicht sagen, wenn man sich fragt, was willst du denn? Wenn man aber vom Tod aus aufs Leben blickt und sagt, woran willst du dich erinnern, wenn du stirbst? Was musst du noch in Ordnung gebracht haben, dass du anständig abtreten kannst? Wonach sehnst du dich? Was ist dir wirklich wichtig? Das hilft uns, sozusagen über eine Art Rückspiegel nochmal uns selber auf eine neue Weise in den Blick zu bekommen.
Trotz unseres kleinlichen Gelddenkens, trotz unseres sklavischen Festhaltens an der Gewohnheit, das die Seele verdirbt, besteht kein Zweifel, dass alle Menschen hoher Gedanken fähig sind, dass alle Menschen die wenigen wahren Stunden des Lebens schätzen, dass sie gehört werden wollen und sich gerne zur Einsicht in die Weltgesetze hinführen lassen. Wie Lichtblicke in trostlosen Jahren von Routine und Verfehlungen empfinden wir die wenigen Gespräche mit Menschen, die unsere Seele weiser machten, die aussprachen, was wir dachten, die uns sagten, was wir wussten, die uns erlaubten zu sein, was wir innerlich waren.
Schon zu Lebzeiten avanciert Ralph Waldo Emerson zu einer geistigen Institution und wird als der Weise von Concord bezeichnet. Ein Philosoph, der stets das Wesentliche im Blick hat und um den inneren Reichtum des Menschen weiß. Selbstvertrauen in die eigenen Kräfte zu haben, Aktivität und Lebensfreude, das war sein Credo. Auch mehr als 150 Jahre später inspirieren Emersons Botschaften gleichermaßen und sie verbreiten Aufbruchsstimmung, auch bei Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität in Frankfurt.
Ich muss gestehen, dass die Texte nach wie vor eine große Wirkung auf mich haben, weil man auf einmal das Gefühl bekommt als Leser, stimmt, hier ist eine Stimme, die sagt mir, dass ich selbst auch noch unausgeschöpfte Möglichkeiten habe. Und das ist genau der Aufbruch zu einem neuen Selbst.
Weisheit ist dies, jeden Augenblick auszuschöpfen und zu Ende zu leben. Das Ziel unserer Lebensreise schon in jedem Augenblick des Weges zu erreichen und eine möglichst große Zahl wertvoller Stunden zu durchleben. Da wir unseren Beruf wie unser Dasein nur für eine kleine Weile innehaben, lasst uns mit jedem Augenblick weise haushalten. 5 Minuten des heutigen Tages recht gelebt sind ebenso viel wert wie 5 Minuten im nächsten Jahrtausend.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralph Goethe an Ralph Waldo Emerson, der am 27. April 1882 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.